Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Das kann ich bestätigen. Guten Abend. Wie veränderungsbereit sind Journalisten? Das gespaltene Echo auf einen Text der SZ-Digitalchefin Julia Bönisch.
Was taugt Hyperlokaljournalismus? Der Einblick vom European Newspaper Kongress.
Wie viel Satire darf sein? Das Unverständnis über Sperrungen bei Twitter.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die haben wir gestern beim Newscamp aufgeschnappt. Das Newscamp wurde diese Woche von der Augsburger Allgemeinen ausgerichtet. Kjersti Tornois vom schwedischen Medienhaus Schiefstedt und dem Svenska Dagbladet hat viel Optimismus für den Journalismus verbreitet. Zitat: Unsere Zeit ist jetzt. Umarme Technologie und liebe Journalismus, der Sommer kommt.
Die zweite Meinung
kommt heute von Daniel Fiene.
Weißt du was, wolltest du schon nach Hause gehen oder was?
Ja, weil der Sommer kommt.
Ja, der Sommer kommt. Ach, Game of Thrones lässt grüßen. Naja, die Medienmacher in Skandinavien, die gelten ja als sehr fortschrittlich. Viele Redaktionen von Deutschland aus schauen auch in den Norden. Und da stimmt es ja wirklich versöhnlich, dass dort solch ein Optimismus verbreitet wird. Egal ob beim zahlreichen Inspirationsreisen in Silicon Valley oder wie man derzeit ja auch öfter hören kann, nach Skandinavien. Nehmen auch viele Kolleginnen und Kollegen dort Optimismus wieder zurück mit nach Deutschland. Vielleicht entdecken Medienanbieter aus Deutschland auch, dass sich große Chancen ergeben können, wenn sie sich auch als Anbieter von technischen Lösungen etablieren. Das wäre schon mal ein guter Schritt. Leider wird bei diesen Inspirationsreisen aber oft eins vergessen. Die Rückkehrer sprechen oft dann über Zahlen, über Daten und ich bin erstaunt, wie wenig die Rückkehrer mit einer anderen Haltung zurückkommen. Nämlich eine Haltung, die den Nutzer in den Mittelpunkt stellt, die Journalismus schätzt und vor allen Dingen auch Optimismus richtig erkennen lässt. Ein Hauch von Frühling würde der deutschen Medienbranche schon gut tun.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das beharrliche Medienmagazin?
Tja, gerade in der ersten, zweiten Meinung, da ging es ja schon so ein bisschen um Haltung zum Journalismus und da klang es ja schon vielleicht so ein bisschen durch. Hier in Deutschland ist diese Haltung ja schon noch sehr konservativ und das passt auch zu einem Aufreger in der Medienbranche, der in dieser Woche dann doch bei vielen aufgeploppt ist.
Der ist ausgelöst worden von Julia Bönisch, das ist die Digitalchefin der Süddeutschen Zeitung und sie hat sich in einem Gastbeitrag in der Zeitschrift Journalist damit auseinandergesetzt, was einen modernen Chefredakteur ausmacht.
Ja, ich hab's auch, Dennis, ich hab's gesehen, ja. Ich hab's durchgeblättert und so ein bisschen überflogen und dachte so, ach ja, netter Text, interessant. Und ich hätte nicht geahnt, dass es da so eine Kontroverse gibt. Und jetzt, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen mit ein paar Tagen Abstand draufschauen, haben wir eigentlich so zwei Arten von Reaktionen ausgemacht. Also die einen, die sagen, naja, so gut, so unspektakulär. Und die anderen haben das als Affront wahrgenommen. Sogar auch einige Stimmen aus dem eigenen Haus. Diese Aufregung finden ich jetzt an dieser Stelle aber deswegen so interessant, weil sie auch zeigt, ja, ein bisschen, welche Beharrungskräfte es hier bei uns in der Medienbranche gibt. Ich sage ja immer gerne, ne, also so gerne wir Journalisten über den Wandel berichten, wehe, es trifft uns selbst. Aber der Reihe nach. Dennis, was hat Julia Bönisch denn genau geschrieben?
Also sie hat einen Teil zur Serie beigesteuert, mein Blick auf den Journalismus. Und ihr Text heißt, wir brauchen gute Manager an der Spitze von Redaktionen. Und sie steigt da direkt, ich sag mal, Kess ein und schreibt, für manche Kolleginnen und Kollegen in der Branche bin ich ein Affront. Frau, Onlinerin, noch keine 40. Damit stehe ich für fast alles, was unbequem und lästig ist. Für Veränderungen, für Digitalisierung, für einen Generationenwechsel, der auch Frauen an die Spitze bringt. Das nervt viele. Und das kann ich verstehen. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Journalist Mitte 50 und würde jetzt bemerken, dass vieles von dem, was ich kann und weiß, nicht mehr wichtig ist. Ja, das wäre unangenehm.
Ja, aber was schreibst du denn jetzt über Veränderungen?
Ja, sie schreibt im Kern, dass es heute als Führungskraft zum Beispiel in einer Redaktion nicht mehr ausreiche, wuchtige Texte schreiben zu können, sondern dass eine andere Rolle viel wichtiger sei, die eines Managers. Und genauso wichtig sei es, Produktchef zu sein. Das ordnet sie auch interessant ein. Ich zitiere mal, je schwieriger für die Verlage jedoch das Geld verdienen wurde, desto offensichtlicher wurden die Versäumnisse und desto weniger konnten wir es uns erlauben, ineffektiv, ineffizient und an den Interessen der Leserinnen und Leser vorbeizuarbeiten.
Okay, was heißt das denn konkret, Chefredakteur als Manager?
Das wäre für Sie eine Position, mit der man Brücken baut zwischen den verschiedenen Gewerken in so einem Medienhaus. Das beschreibt sie so, es geht viel mehr darum, die Grenzen zwischen Redaktion, Verlag, IT und dem Produktmanagement aufzuheben, projektbezogene Teams aufzubauen und zu coachen, unterschiedliche Disziplinen und Kompetenzen an einen Tisch zu bringen und sie gemeinsam an Inhalten und ihrer Präsentation feilen zu lassen. Also wenn man es mal so ein bisschen aus jemandem, also wir beschäftigen uns auch hier in Was mit Medien ja auch schon länger damit, ein bisschen auch Allgemeinplätze sogar. Yeah. Und genau diese Aufhebung der Trennung ist besonders in Ihrem Haus alles andere als gut angekommen.
Ja, da hast du echt absolut recht. Und mir ist nämlich auch ein Zitat von Ihrem Gedächtnis geblieben. Sie sagt, geht es aber um uns selbst, zeigen wir noch stärkere Beharrungskräfte als die katholische Kirche. Und einige haben jetzt den Eindruck, dass Ihr Haus gleich den Beweis zu dem Satz mitlieferte. Gerade wenn man jetzt in dieser Woche sich mal so einen Artikel in der Taz angeschaut hat, der ist überschrieben mit Stunk im Turm und gemeint ist das Redaktionshochhaus der Süddeutschen Zeitung in München. Darin lesen wir, es distanzieren sich Kollegen und sogar der Betriebsrat. Mit dem Text hat Bönisch offenbar eine Reihe von Tabus gebrochen. Oha.
Was sagt der Betriebsrat?
Also die Taz zitiert Franz Kotteder, der ist einer der Vorsitzenden des SZ-Betriebsrats. Und der Betriebsrat sieht in Bönischs Äußerungen zur Trennung von Verlag und Redaktion sogar das Redaktionsstatut verletzt. Er sagt, Zitat, das ist nicht das Berufsbild, das wir als Betriebsrat vertreten. Und es ist schon merkwürdig, dass Julia Bönisch in ihrem Text offenbar unter moderner Führung versteht, einen großen Teil der Belegschaft gegen sich aufzubringen. Was wir so in dem Text der Taz noch lernen können, dass es dann am Donnerstag so eine Art Aussprache geben sollte, und zwar zwischen Bönisch und rund 150 Kolleginnen und Kollegen der Süddeutschen und Redakteure, die dann hinterher der Taz darüber berichtet haben, beschreiben das eher so als Grillfest. Es war also keine Aussprache. Bönisch soll sehr hart angegangen worden sein. Und die Taz bedauert es ein bisschen, dass Bönisch sich ihr gegenüber nicht äußern wollte. Und in der Versammlung habe sie sich, erzählen Teilnehmer, für einige Formulierungen entschuldigt, heißt es hier im Text. Es sei nicht ihr Anliegen gewesen, Kollegen zu verletzen. In ihren Äußerungen zur engeren Zusammenarbeit von Verlag und Redaktion habe es Missverständnisse gegeben. Eine Richtigstellung wolle sie allerdings nicht drucken.
Grillfest muss ich mir merken, das mache ich gleich auch in den Köpfen mit dir.
Oh.
Wir haben eben auch schon, oder du hast es angesprochen, also es gab ja auch Zustimmung.
Mhm. Ja, also es gab es zum Beispiel auch bei der Süddeutschen internen Unterstützung, zum Beispiel von einigen Online-Kollegen. Und auf Twitter gibt es auch wirklich viele Zitate. Zum Beispiel ist mir was aufgefallen, Hanna Super, aktuell ja auch als Chefredakteurin des Jahres aus, gezeichnet von der Märkischen Allgemeinen. Sie schreibt, was Julia Bönisch über Transformation, Management, Führung und Zusammenarbeit von Verlag und Redaktion im Journalisten gesagt hat, ist richtig und wichtig. Für so einen Streit um diese Selbstverständlichkeiten haben wir im Journalismus eigentlich alle keine Zeit. Und dann gibt es ja auch noch Florian Gattmann von Spiegel Online, der sagt, aber den Text eben in der gedruckten Ausgabe gelesen und muss sagen, Provokation hin und her, da steht viel Richtiges drin. Die Trennung von Redaktion und Verlag halte ich allerdings weiterhin für absolut zwingend und ohne wuchtige Texte gibt es keinen Journalismus mehr. Also er sieht es ein bisschen differenzierter, aber sagt auch ein bisschen so, das eine schließt das andere nicht aus. Interessant finde ich, dass halt wirklich tatsächlich sich auch einige äußern, dass der Text von Bönisch gar nicht so provokant wahrgenommen wurde, also auch was du auch eben sagtest, Dennis. Vereinzelt habe ich auch so die Stimme gehört, dass einige gesagt haben, naja, okay, aber wenn man jetzt mal denkt, okay, das betrifft, das ist über das eigene Haus geschrieben worden, in dem man ist, dann kann man schon verstehen, dass man über einige Punkte stolpern kann. Ich finde aber, dieser Text zeigt, dass viele Medienhäuser es wohl geschafft haben, online und Print oder online und die Fernsehen oder online und Radio strukturell vielleicht inzwischen anzupassen und auch sich besser miteinander abzustimmen. Aber so ganz, ganz, ganz tief im Selbstverständnis der einzelnen Journalisten, da ist die Herangehensweise an die eigene Arbeit auch im Jahr 2019 eigentlich noch viel zu unterschiedlich. Und da ist es jetzt einfach auch zu so einer Art Clash of Cultures gekommen. Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr, Dennis?
Nämlich ähnlich wahr. Ich stolperte tatsächlich über diese Formulierung eingangs in ihrem Text, wo sie schreibt, vieles von dem, was ein Journalist Mitte 50 kann und weiß, dass es nicht mehr wichtig sei, das ist halt nicht besonders diplomatisch. Mhm. Und wenn dann Leute über den Satz stolpern, dann den Rest der vielen sachlichen und treffenden Argumente einfach nicht mehr wahrnehmen, denke ich, muss man vielleicht so ein bisschen seine Egoismen zurückschrauben. Aber es ist tatsächlich so, am Ende berichten wir über den Wandel überall, nur bei uns selbst, als im Journalismus ist es uns immer so ein bisschen schwierig. Ja.
Es gab mehrere Gelegenheiten, wo sich Julia Bönisch in dieser Woche nochmal öffentlich hat äußern können. Sie ist zum Beispiel beim Newscamp aufgetreten, sie war aber auch in dieser Woche beim European Newspaper Kongress. Und was sie da gesagt hat, das hören wir gleich hier in einer Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien? Das europäische Medienmagazin.
Wir haben ein paar Aufreger in dieser Woche, die wir heute abarbeiten. Einen davon haben wir gerade schon durchgekaut, ausgelöst von der Online-Chefin der Süddeutschen Zeitung, Julia Bönisch. Jetzt schauen wir, ob sie sich zur Debatte nochmal geäußert hat. Die Gelegenheit hatte sie auf dem 20. European Newspaper Congress.
Julia Bönisch ist dort ausgezeichnet worden vom Branchendienst CRESS als Chefredakteurin des Jahres. Und sie hat auch einen Vortrag gehalten, und zwar am Nachmittag vor der Preisverleihung. Und dabei war die Medienjournalistin Vera Linz. Hallo Vera.
Hallo.
Ja, war denn der Konflikt auf dem Kongress ein Thema?
Gar nicht. Also ich war selber ganz verwundert, also zumindest nicht direkt. Julia Bönisch hat ja 10 Minuten gesprochen und ihr Vortrag war dann im Grunde eine Light-Version dessen, was sie im Journalist geschrieben hat, inklusive der Kritik an ihrer Person, die sie ja auch im Artikel beschrieben hatte.
Ich musste über mich selbst mal lesen. Ich gelte als taffe und manchmal harsche Managerin, die publizistisch aber kaum in Erscheinung trete. Ich habe mich, als ich das gelesen habe, schon sehr gewundert, welches überkommene Bild von Publizistik da zutage tritt. Als zähle beim Fußball nur die Stürmerin, die die Tore schießt, und als hätten Trainerstab und Management überhaupt keinen Einfluss auf den Erfolg einer Mannschaft.
Das war im Grunde die einzige Spitze, die so aus dem Text noch übrig geblieben war. Sie hatte das alles komplett abgemildert, hat es auch nicht ein bisschen anders ausgerichtet. Und dadurch war es so eine Ansammlung von Allgemeinplätzen. Nichts Falsches, aber auch nichts Neues. Und wenn man auf so einem Fachkongress sitzt, dann will man ja nicht Blasen haben. Also nicht Dinge, die wir sowieso schon wissen, sondern man will halt einen Schritt weitergehen. Hätte sie als Chance wahrnehmen können, hat sie aber nicht, hat mich ehrlich gesagt enttäuscht.
Dann können wir dafür eine andere Neuigkeit vermelden und müssen uns gleichzeitig ein bisschen korrigieren, präzisieren. Es war nämlich nicht der 20. European Newspaper Congress nur, sondern gleichzeitig auch der erste European Publishing Congress. Die Veranstaltung wurde umbenannt.
Immer diese Veränderung. Ich
ja,
mag Veränderungen.
Ich komme nicht drauf klein.
Naja, man hat jetzt, ist nach vielen Jahren ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass Zeitung, Magazin, Digital und Bewegtbild, dass das alles zusammenschmilzt, also Audio natürlich auch. Und darum hat man sich eben zu dieser Umbenennung beschlossen. Entschlossen.
Naja, der European Newspaper Congress, der stand ja auch lange dafür, die neuesten Trends der Branche zu diskutieren. Das bleibt aber, oder?
Ich würde sagen, jein. Also keine Veränderung in dem Falle, aber dann vielleicht auch nicht so positiv gemeint. Mit anderen Worten, ich finde, der Kongress müsste sich ein bisschen neu erfinden, was den fachlichen Aspekt betrifft. Ich erinnere mich früher, da haben wir wirklich über neue Trends berichtet, die hier noch gar nicht angekommen waren. Natürlich ging es auch um Pressefreiheit, gerade wichtig im Land wie Österreich. Toll ist auch, dass wirklich Journalisten aus ganz Europa da zusammenkommen, auch aus Osteuropa. Aber was die Fachthemen betraf, finde ich, wurde viel Altbekanntes diskutiert. Zum Beispiel große News, Podcasts sind wichtig für die Verlage.
Könnt ihr schon letzte Woche bei uns etwas mit Medien hören.
Genau. Was ich aber dann doch interessant fand, war die Debatte über Lokaljournalismus oder Hyperlokaljournalismus, wie man damit Leser neu gewinnen kann. Und Sebastian Turner, der Herausgeber des Tagesspiegel, der hat das Newsletter-Konzept der Zeitung vorgestellt. Der Tagesspiegel macht seit 3,5 Jahren Newsletter für die einzelnen Berliner Stadtbezirke. Und das ist offenbar ein Erfolgsmodell.
Nun dreht sich der Nachteil der Digitalisierung, dreht sich um einen Vorteil. Man kann mit sehr, sehr geringem Aufwand sehr spezielle Angebote machen und auch verteilen. Und so haben wir vom Tagesspiegel aus für alle Berliner Bezirke, das sind 12, jeder ist doppelt so groß wie Heidelberg oder dreimal so groß, so ein Angebot gemacht und sehen, wie gut das angenommen wird. Und so sieht man, dass eine Technologie, die auf der einen Seite den Journalismus und das Medienwesen stark herausfordert, auf der anderen Seite eine ganz neue Möglichkeit bietet, ein Angebot zu machen, das über Jahrzehnte nicht bestehen konnte, weil die Drucktechnik zu unbeweglich war und zu teuer.
Das klingt jetzt auch so ein bisschen nach einer Binse, aber da er wirklich konkrete, praktische Ergebnisse vorweisen konnte, wie das funktioniert, hat mich das schon fasziniert. Die haben 150.000 Abonnenten für diese Newsblätter, die sich über Werbung faszinieren, und dann hat man sich gedacht, weil man schon mal dabei ist, nimmt man das Konzept Newsletter und baut es einfach noch weiter aus.
Wir haben möglicherweise den ersten Newsletter einer Zeitung überhaupt für Homosexuelle, für die ganze Queer-Community, also Queer-Spiegel. Wir haben Newsletter für die Stadt, wir haben Newsletter für Fachgruppen, Politik, Wirtschaft und es ist ein ganzes Ökosystem entstanden von Möglichkeiten, Gruppen, die uns früher kaum gesehen hätten, auf die zuzugehen und die mit uns in Verbindung zu bringen. Und von dort schöpfen wir die Abonnenten, die wir natürlich brauchen, so wie andere Zeitungen auch, um wirtschaftlich uns zu entwickeln.
Sebastian Turner ist auch als Medienmanager des Jahres ausgezeichnet worden und er hat die Laudatio auf einen Überraschungsgast gehalten, auf Friede Springer, die den Kress-Pro-Preis bekommen hat für ihr Lebenswerk.
Ja, und ich war echt überrascht. Sie saß dann eben ein paar Tische weiter zwischen uns beim Festdinner und sie wurde im Anschluss an die Laudatio auch kurz interviewt und wir wissen ja, Interviews mit Friede Springer, die gibt's eigentlich nicht oder so gut wie gar nicht. Und ich fand zumindest, dass dieser kurze Dialog mit dem Moderator so ein bisschen Einsicht gegeben hat in das Seelenleben von Friede Springer. Also sie wurde zum Beispiel gefragt, wie sie damit umgegangen ist, dass ihr am Anfang, als sie den Job übernommen hat, sie ist ja die Erbin von Axel Springer, dass ihr da niemand zugetraut hat, dass sie das drauf hat. Und sie wurde halt gefragt, ob sie Selbstzweifel hatte.
Natürlich gab es Selbstzweifel, ganz viele. Ich habe oft Nächte durchgeheult. Ich musste das erst lernen und mich durchsetzen. Das hat ein paar Jahre gedauert.
Und wer hat Ihnen damals geholfen?
Eigentlich keiner. Das muss man alleine machen. Sonst kann man das auch nicht. Man muss ja selber den eigenen Weg finden. Und das habe ich dann gefunden.
Spielt sie denn noch eine aktive Rolle im Springer Verlag? Sie ist ja immerhin Hauptaktionärin. Auch, ne?
Das ist eine Frage, die auch der Moderator sich und dann auch sie gestellt hat. Und er fügte dann noch hinzu, das fand ich ganz interessant, bei was wollen Sie eigentlich noch gefragt werden in Ihrem Unternehmen?
Doch, wir besprechen alles. Einmal in der Woche haben wir einen Jurfix, habe ich mit Matthias Döpfner. Und dann wird alles besprochen. Der Verlag ist mein Leben. So ist es gekommen und ich hänge an dem Haus.
Frau Springer, verraten Sie uns in diesem intimen Kreis, wer bei diesem Jurfix widerspricht wem häufiger?
Nein, wir verstehen uns gut.
Frau Springer, eine der besten Entscheidungen, so haben Sie in mehreren Interviews gesagt, war es, Matthias Döpfner in den Vorstand zu holen und dann auch zum CEO zu berufen. Was haben Sie in ihm gesehen?
Ich habe ihn kennengelernt bei einem Abendessen und alles, was er sagte, das gefiel mir. Irgendwie hatte ich das Gefühl, er ist der Richtige.
Ja, das klingt so ein bisschen kryptisch, ne? So ein bisschen gefühlig, jetzt nicht wirklich strategische Tipps, aber zumindest kommt die Botschaft rüber, man muss sich auch auf seine Intuition oder auf sich verlassen. Und dann gab es auch noch die Frage an Friede Springer, ob es ihr nicht manchmal ein bisschen leid tut, dass der Verlag so viele Zeitungen abgestoßen hat, dass er nicht mehr so eine publizistische Relevanz hat. Also man spricht ja bei Springer eher über das Digitalgeschäft und über Rubrikenmärkte. Und es ist aber trotzdem noch ein publizistisches Unternehmen, sagte Friede Springer, aber sie meint auch, sie versteht. Steht die Frage durchaus.
Da haben Sie auch wieder recht. Es ist so. Aber man muss mit der Zeit gehen. Es geht nicht anders. Aber Sie haben recht. Klar, ich hänge auch daran. Ich habe auch ein bisschen geweint, als wir einige Zeitungen verkauft haben. Ein paar Tränen habe ich vergossen.
Gibt es einen Ratschlag, eine Maxime, die Sie den Jüngeren mitgeben können?
Das ist nicht so einfach. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen.
Also Einsichten einer erfolgreichen Verlagsfrau. Und ich finde es schade, dass man sie nicht öfter mal hört und sie sich nicht öfter mal so in Fragen stellt. Sie hätte bestimmt vieles zu erzählen.
Sagt Vera Linz, die hat für uns vom European Newspaper Congress, der jetzt European Publishing Congress heißt, berichtet. Diese Woche in Wien stattgefunden. Danke, Vera.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien, das bisher noch nicht gesperrte Medienmagazin. Muss man erwähnen, dieses heutzutage.
Kennst du diesen Gag, den Leute machen, wenn sie nicht damit einverstanden sind, welche Partei du wählen möchtest, die dir dann sagen, ah, alles klar, nee, mach, aber vergiss nicht die Unterschrift drunter.
Mhm. Nee, kenne ich nicht.
oder dieses nicht vergessen, Montag ist Europawahl. Ja. Weißt du, dann kommen sie zu spät.
Ja.
Also, wenn du das jetzt twittern würdest, du bist ja so ein fleißiger Twitterer wie ich, dann müsstest du damit rechnen, dass dein Account gesperrt wird. Also Twitter hat sich zuletzt groß auf die Fahnen geschrieben, gegen Wahlbeeinflussung vor der Europawahl vorzugehen, deshalb eine Richtlinie zur Integrität von Wahlen rausgegeben.
Was wahrscheinlich passiert, weil der Dienst ja massiv auch unter Druck steht, ne?
Also vermutlich, wie alle Plattformen eigentlich, ne? Also Facebook, YouTube genauso wegen Desinformation, wegen Hass, wegen all der großen Themen, über die wir jetzt seit ein paar Jahren ja auch diskutieren. Jetzt vor der Europawahl geht eben auch wieder die Angst Angst um, dass es Versuche geben könnte, sie zu beeinflussen, so wie es in den USA beispielsweise 2016 passierte. Also deshalb die Richtlinie, in der steht eben auch drin, was jetzt verboten ist. Ich zitiere mal, das Posten oder Teilen von Inhalten, die sich negativ auf die Wahlbeteiligung auswirken oder falsche Angaben zum Termin, zum Ort oder zum Ablauf einer Wahl machen.
Und lass mich raten, es funktioniert nicht.
Richtig. Also Twitter sperrt jetzt tatsächlich reihenweise Accounts deshalb und ist dabei, sagen wir mal, sehr großzügig. Also der von Sausan Cebli zum Beispiel war betroffen, SPD-Politikerin, Staatssekretärin in Berlin. Sie hatte etwas getwittert, was mit der Europawahl jetzt gar nichts zu tun hat, nämlich zu dieser Vornamensdiskussion in Berlin, wo der Name Mohammed vermeintlich der beliebteste Babyname war. Dafür wurde sie mit Verweis auf diese Wahlrichtlinie gesperrt. Die Jüdische Allgemeine wurde gesperrt, eine Wochenzeitung, auch in deren Tweet ging es gar nicht um die Wahl.
Aber auch Nutzer, die eben ganz normale Witze rund um die Europawahl gemacht hatten, ne?
Auch die, also auch da gab es Fälle, aber in denen man sich fragt, hä? Also ein Beispiel ist zum Beispiel der Rechtsanwalt Thomas Stadler, der wurde wegen eines 3 Jahre alten Tweets gesperrt. Er hatte damals getwittert, ich zitiere, dringende Wahlempfehlung für alle AfD-Wähler, unbedingt den Stimmzettel unterschreiben. Also genau der Gag, über den wir eben sprachen, was ja dafür sorgen würde, dass der Stimmzettel ungültig wird.
Ja, und vor 3 Jahren, ne, muss man sagen.
Vor 3 Jahren, so. Mhm. Und würde dieser alte Tweet zur Manipulation dieser Europawahl beitragen? Ich weiß ja nicht. Also es gibt Kritik, es rumort gerade unter dem Hashtag Twitter sperrt, denn das sind zum Teil ganz einfach völlig offensichtliche Witze, aber Twitter selbst versteht da keinen Spaß. Account gesperrt, zack. Also man hat dann auch Ewigkeiten nichts dazu gehört vom Unternehmen. Bis gestern. Die Vertreterin des Unternehmens hier in Deutschland haben geschwiegen, nur eine, die war gestern zu Gast in der Sitzung des Digitalausschusses im Bundestag.
Tja, und mit in dieser Anhörung war auch die Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg. Sie sitzt für Die Linke im Bundestag und ist jetzt zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend in den Bundestag.
Hallo, hallo.
Ja, was hat die Vertreterin von Twitter denn auf die Frage geantwortet, warum all diese Accounts zurzeit gesperrt werden?
Naja, sie wollen in der Tat Manipulationen von Wahlen verhindern und es gab genau 2 Auslöser, die zu diesem Aktivismus beigetragen haben. Das eine war tatsächlich Druck aus Europa, denn im letzten Sommer hat man die großen Netzwerke dort angesprochen in Brüssel und hat gesagt, ihr müsst irgendwas machen, das geht so nicht. Bald sind Europawahlen und ihr müsst irgendetwas tun, damit es nicht zu Manipulationen kommt. Wenn nicht, werden wir euch diesbezüglich regulieren. Das war der eine Faktor. Der andere waren tatsächlich die US-Wahlen und zwar nicht das, was man schon oft gehört hat, sondern tatsächlich ist genau am Tag der US-Wahl und an den 24 Stunden vor dem letzten Wahltag, also die letzten beiden Tage im Prinzip, da hat es massive, also wirklich Tausende von Fehlinformationen zum Ablauf der Wahl gegeben. Tatsächlich im Sinne von, die Wahl ist verschoben um einen Tag oder ihr könnt jetzt per SMS wählen und ihr müsst es so oder so machen, was selbstverständlich nicht ging, wäre ja auch noch schöner. Und Twitter hatte damals, die haben ja einen Meldeprozess, wo man bei so einem Tweet irgendwo klickert, ich will den melden und dann kann man auswählen, warum man den meldet. Und es gab halt nichts, was zu falsche Wahlinfo gepasst hat. Das heißt, viele tausend Menschen haben versucht, das zu melden, konnten aber nicht und Twitter hat es zu spät mitgekriegt, konnte nicht reagieren und hat sich furchtbar schlecht gefühlt. Und das möchten sie nicht, dass ihnen das nochmal passiert. Sie wollen diesmal vorbereitet sein, sie wollen einen richtigen Prozess dafür haben und sie haben sich eingebildet, sie haben einen richtigen Prozess. Und wie das oft so ist, wenn man sich die Dinge so in der Theorie ausdenkt, in der Praxis funktionieren sie halt nicht. Es sind ja noch andere seltsame Fälle vorgekommen. Zum Beispiel darf man ja in der Tat Stimmzettel nicht unterschreiben. Aber wenn man eine Briefwahl macht, gibt es nicht nur einen Stimmzettel, sondern auch einen Wahlschein. Und den muss man sogar unterschreiben. Und Menschen, die darauf hingewiesen haben in einem Tweet, vergesst nicht, den Wahlschein zu unterschreiben, die wurden auch gesperrt. Die haben dann Widerspruch eingelegt, wurde abgelehnt, noch ein Widerspruch, wurde wieder abgelehnt. Also eine tatsächlich richtige Aussage wurde als falsche Falschaussage über mehrere Instanzen hinweg beurteilt. Und das ist dann schon wirklich aberwitzig. Ja.
Sie haben gerade über ein paar Faktoren gesprochen, die jetzt zu diesem Vorgehen beigetragen haben. Es gibt ja mittlerweile auch eine Reihe von Gesetzen, die Plattformen wie Twitter betreffen. In Deutschland wurde das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit am heftigsten diskutiert. Nur um das mal klar zu haben, mit diesem Gesetz haben die Sperrungen, die im Moment da stattfinden, nichts zu tun, richtig?
Nee, wirklich gar nichts. Also wir haben natürlich explizit danach gefragt, gibt es einen wie auch immer gearteten Zusammenhang zum NetzDG, also zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und die klare Antwort war null, nada, niente, da gibt es nichts. Völlig unterschiedliche Sachverhalte. Es gibt ja auch keine Rechtsvorschrift, die sagt, du darfst solche Witze nicht machen. Die gibt es ja gar nicht. Das ist keine Straftat. Ne? Kann man beliebig viele Witze machen. Das hat nur auf Twitter nicht erlaubt. Übrigens haben wir auch gefragt, also ich habe zum Beispiel explizit gefragt, warum genau ist denn jetzt diese jüdische Allgemeine Zeitung? Also was an diesem Tweet war irgendwie falsche Info zu Wahlen? Und die Antwort war, dass die prominentesten Fälle, und dazu zählte dann auch Safsan Chebli, dass es dann nicht um den Inhalt des Tweets ging, sondern um das Bild, das dort verlinkt war oder verwendet in dem Tweet. Und das soll ein gefälschtes Bild gewesen sein. Bei der jüdischen Allgemeine war das zum Beispiel das Bild von einem AfD-Wahlplakat, auf das irgendjemand anders, nicht die jüdische Allgemeine Zeitung, es war ja nur ein Stockfoto von irgendwoher, so einen Störer raufgepappt hatte, auf dem Intoleranz stand. Und das wurde halt interpretiert als gefälschtes Wahlplakat und deshalb wurde der gesperrt. War natürlich trotzdem eine Fehlentscheidung, für die man sich entschuldigt hat und die man sehr bedauert.
Wer hat denn da interpretiert? Waren das Algorithmen oder Menschen?
Das haben wir auch gedacht. Also eigentlich praktisch alle Netzpolitiker, die ich kannte, wir waren alle der festen Überzeugung, klassischer Fall von dummer Algorithmus, der kann das einfach nicht, der versteht Satire nicht und Witze nicht und der ist einfach zu blöd, zwischen Stimmzettel und Wahlschein zu unterscheiden und alles andere eben auch. Aber für uns alle extrem überraschend kam die Antwort, es war nicht ein einziger Algorithmus an diesen Vorfällen beteiligt. Hate Speech ist es so, dass man tatsächlich künstliche Intelligenz einsetzt, um die zu flaggen, also um solche Fälle herauszufinden. Die Entscheidung, ob die dann wirklich ein Verstoß sind oder nicht, trifft auch dort ein Mensch. Aber bei diesen Verstößen wegen Manipulationen von Wahlprozessen, das sind ausschließlich usergenerierte Fälle. Also wo irgendein Mensch gesagt hat, ich melde jetzt diesen einen Tweet wegen diesem Sachverhalt und nur von da sind die gekommen und sie sind alle ausschließlich von Menschen beurteilt worden. Das heißt, es war menschliches, ich würde mal sagen, Totalversagen, das zu diesen vielen, vielen Fehlern geführt hat. Wobei sie das mit der Satire nicht als Fehler betrachten, das nehmen sie auch nicht zurück. Sie haben also gesagt, da bleiben sie dabei, sie verstehen keinen Spaß bei genau zwei Themen. Das ist Gewaltandrohung, da macht man auch keine Witze mit und bei falschen Informationen zum Wahlablauf eben auch nicht.
Jetzt mit den Erklärungen, die Sie gestern in dem Ausschuss bekommen haben, wie bewerten Sie das? Sind Sie zufrieden?
Also wir waren uns eigentlich alle einig, dass wir jetzt noch mehr Fragen haben als vorher. Wie kommen überhaupt solche Fehlersachen zustande? Ja? Wir haben auch auf ganz einfache Fragen keine Antwort gekriegt. Zum Beispiel, wie viele Fälle waren das denn in Deutschland? Die Zahl haben wir nicht gekriegt. Wir haben nur erfahren, dass es 10-mal so viele waren wie in anderen Ländern. Wir hatten ja schon den Eindruck, dass es eine gewisse konzertierte Aktion aus bestimmten tendenziell rechtsgerichteten Kreisen war. Haben auch danach gefragt, hat man nur gesagt, dass man sich die Gesinnungen derer, die melden, nicht anguckt und daher kann man dazu auch nichts sagen. Ich würde mal sagen, wenn bei uns das 10-mal so viele sind wie in anderen Ländern, auch in Relation zu den Nutzerzahlen, dann ist es vielleicht irgendwas Kampagnenartiges gewesen. Ich vermute aber auch, dass das Personal, das die eigentlich dafür geplant hatten, diese Moderation zu machen, nicht auf 10-mal so viele Meldungen eingestellt war. Und dann stelle ich mir mal als Mensch, der auch mal in großen Unternehmen gearbeitet hat, vor, wie sowas abläuft. Dann hast du ein Team von x Personen, die haben natürlich nach x gefragt, die Antwort aber nicht gekriegt, also eine unbekannte Anzahl deutscher Mitarbeiter, die solche Fälle machen. Die sind alle hoffnungslos überarbeitet, weil 100-mal so viele Fälle kommen wie gedacht. Und dann gibt es einen Overflow, der dann an irgendeinem Callcenter irgendwo an einer anderen Ecke der Welt geht, wo irgendeiner in eine Datenbank reingeschrieben hat, ich kann auch A1-Level Deutsch. Und so ein Mensch hat es dann vielleicht bearbeitet und einfach nicht besser gekonnt, ja.
Jetzt höre ich bei Ihnen eine, diplomatisch gesagt, gewisse Unzufriedenheit raus. Wir als Presse,
sehr diplomatisch, ja.
Wir als Pressevertreter haben den Fall von außen, dass Twitter keine Antworten gibt. Also die Deutschlandchefin äußert sich bei Twitter nicht, vom offiziellen Account ist nichts zu hören. Es gibt nur diese eine Vertreterin des Unternehmens, die dann bei Ihnen im Ausschuss auftaucht im Bundestag. Und gleichzeitig beschreiben Sie uns den Fall so, dass einfach all die Aussagen, die Sie bekommen, nicht zufriedenstellend sind. Was passiert jetzt?
Also wir haben ja viele Fragen gar nicht beantwortet bekommen und aufgrund der Zeit auch gar nicht mal alle stellen können. Und es wurde uns zugesagt, dass wir sie schriftlich an Twitter reichen können und dass man sie uns auch beantworten wird. Das ist jetzt so eine ganz kleine Hoffnung von uns, dass man möglicherweise mehr Informationen auf diesem Weg bekommt. Sicher ist das natürlich auch nicht. Also es wäre nicht das erste Mal, dass uns Antworten versprochen werden und man bekommt die dann nicht.
Ich würde gerne nochmal auf den...
Ich finde noch eine Sache ganz wichtig, weil wir reden ja jetzt die ganze Zeit nur von Twitter. Ich finde auch, dass die Bundesregierung hier eine Verantwortung hat und sich der Staat nicht komplett aus der Affäre ziehen kann. Es müssen nämlich bestimmte Rechte überall gesichert werden. Und deswegen war auch ein Vertreter aus dem Justizministerium da. Und der hat gesagt, dass es Vertragsfreiheit gibt und dass sich Unternehmen natürlich Regeln ausdenken können und Sanktionen, wenn man sich nicht an diese Regeln hält. dass das aber nicht völlig frei und unbegrenzt geht und dass es zum Beispiel ein AGD-Recht gibt, das dem Grenzen setzt. Das sagt zum Beispiel, es darf keine unangemessenen Benachteiligungen geben, es muss klare, einfache Regeln geben und es muss zum Beispiel bei Verstößen muss das mindeste Mittel gewählt werden, um diesen Verstoß zu ahnden. Und wenn ich zum Beispiel einen Tweet zu einer Falschinformation zu Wahlen gemacht habe, dann ist nicht das mindeste Mittel, ein Konto lebenslang zu sperren. Insofern sind hier echte Verstöße, aber die Bundesregierung, der Vertreter auf meine Frage hin, plant er da irgendwas zu tun? War die Antwort halt, nein, man plant nichts zu tun. Das werden die schon irgendwie selber hinkriegen, aber das reicht halt nicht. Also man kann nicht so das Einhalten von bestimmten Grundrechten den Unternehmen überlassen und hoffen, dass es klappt. Schlechte Idee.
Ich würde auch gerne tatsächlich nochmal über den Aspekt Satire kurz mit Ihnen sprechen. Da haben wir jetzt ja so ein bisschen so die Situation, dass es jetzt einen privaten Konzern gibt, der darüber entscheidet, wie wir uns öffentlich äußern können. Also, weil es ist ja streng, wird strenger ausgelegt, als es die gesetzlichen Vorgaben an der Stelle machen. Ist das so eine Welt, die wir haben wollen?
Also es ist keine, die ich haben will. Und auch da, finde ich, sollte die Bundesregierung überlegen, ob es eine Handhabe gibt. Es gibt nämlich, also die Grundrechte wie Meinungsfreiheit gelten ja für die Bürger im Grunde gegenüber dem Staat, dass der Staat mir nicht meine Meinung verbieten kann und ich nicht Sanktionen haben kann. Es gibt aber auch die sogenannte mittelbare Grundrechtswirkung. Und das bezieht sich dann zum Beispiel darauf, ob ich meine Meinungsfreiheit auch auf Twitter ausleben kann, weil Twitter eben nicht bloß ein kleines Café an der Ecke ist mit ganz vielen Alternativen, sondern eine sehr große Plattform, die halt ein öffentlicher Diskursraum ist, in dem ich auch meine Meinung äußern können muss. Und da müssen eben die Grundrechte miteinander abgewogen werden. Wo ist die Grenze der Vertragsfreiheit? Wo muss die mittelbar wirkende Meinungsfreiheit durchgesetzt werden? Und da sind wir halt, in Deutschland haben wir eine sehr, sehr hohe Freiheit für alles, was irgendwie Satire ist, gerade im Zusammenhang mit Politik. Also wenn man sich das im analogen Alltag vorstellen würde, es gäbe im halben Jahr vor Wahlen keine Heute-Shows mehr, das wäre ja also wirklich schrecklich öde. Sowas will ich nicht.
Es gibt ja die Leute, die auf diese Diskussion immer antworten, naja, aber Twitter ist ein privates Unternehmen, das kann seine Regeln und sein digitales Hausrecht selbst festlegen und jeder, der da teilnimmt, unterschreibt das und weiß, was dort geschieht. Sie plädieren, wenn ich Sie richtig verstehe, dafür, Twitter eben nicht wie ein ganz normales Unternehmen zu behandeln.
Einmal das, aber auch für ganz normale Unternehmen gelten ja bestimmte Grenzen. Das habe ich ja, das AGB-Recht zum Beispiel wird im Moment von Twitter verletzt. Und jedes Unternehmen muss zwischen verschiedenen Grundrechten abwägen, nämlich wo haben sie Vertragsfreiheit und wo ist zum Beispiel die Vertragsfreiheit verletzt möglicherweise die Integrität von Wahlen. Da muss man aber, also das hat uns der Vertreter des Justizministeriums so erklärt, da müsste Twitter tatsächlich sich auch Mühe geben, die Integrität von Wahlen zu sichern, also zum Beispiel bei Falschinformationen irgendwas zu machen. Aber er sagt, die Sanktionen, die das Unternehmen dafür einsetzt, die muss auch geeignet sein, diese Gefährdung von Grundrechten, also Beeinträchtigung der Integrität von Wahlen, abzuwenden. Und er sagt, eine Sperre von einer Satire-Aussage ist dazu gar nicht geeignet, weil er, wie ich auch, der Meinung ist, dass im Normalfall der Mensch Satire versteht und dass dann, sonst wäre ja auch die Heute-Show verboten und die Anstalt und was noch alles, dann dürfte man das ja nicht gucken, wenn man davon ausgeht, dass Leute zu doof sind, das zu verstehen.
Twitter will die Manipulation von Wahlen unterbinden und sperrt stattdessen willkürliche Accounts. Zu den Aussagen von Twitter dazu im Bundestag war das die Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Eine Stunde was mit Medien, das entspannte Medienmagazin. Dennis, hast du uns auch schon im Intranet hier vom Deutschlandradio entdeckt? Hier?
Sind wir da mit Foto drin?
Ja, nee, leider nicht, aber so fast in eine große Papierrolle. Letzte Woche waren wir auf der Republika und da wurde hier auch schön berichtet. Und da sind wir auch schön mit unangenehm aufgefallen.
Da steht eine Papier. Ist das eine Papierrolle oder ist das Herr Pähler?
Die Papierrolle? Das ist hier.
Ach, die Papierrollen von der Republika.
Von der Republika. Das war schön mit euch auch. Schön, dass viele von euch vorbeigeschaut haben und wir da ein bisschen zusammen quasi auf der Republika was mit mir gemacht haben. Das war sehr schön.
Aha. Weißt du, was nicht so schön wird?
Mm-mm.
Hier.
Bleibt mir das heute erspart. Ich dachte irgendwie, wenn jetzt hier der Herr Pähler nicht da ist, kann ich. mal heute einen ruhigen schieben mit dir.
Herr Pähler besteht darauf, dass du, ich dachte, er wäre immer der, der das nicht spielen möchte.
Nee, in Wirklichkeit kriege ich immer hinterher Ärger, wenn es rausfällt, weil wir zu wenig Zeit haben.
Siehst du?
Mhm.
Ah, er möchte gewinnen. Er ist ein Gewinnertyp. Absolut. So, drei Fragen an dich, damit du für die nächste Medienstehparty, wahrscheinlich irgendwie heute Abend noch irgendwas, du bist ja dauernd auf solchen Dingern gewappnet bist. Auf welcher deutschen Insel wurde Friede Springer geboren? Die wir ja heute hier gehört haben.
Ah, Friede Springer ist auf eine Insel geboren.
Ja, wir wollten ja immer, haben ja gesagt, wir würden gerne so ein bisschen mehr von ihr hören.
Kurze Frage, ist sie während des Zweiten Weltkriegs geboren worden?
Oh.
Ich glaube, sie ist älter, ne? Weil ich muss ja wissen, welche Insel denn deutsch war.
Ich glaube nicht, dass sie älter. Nein, sie ist währenddessen geboren.
Währenddessen, ach so. Sylt.
Fast. Föhr.
Nein!
Gilt aber nicht.
Ah!
Weil Föhr nicht Sylt ist.
Ah! Ja. Da muss ich doch hier tatsächlich.
Ja.
Die eine Frage. Also, da gibt es so eine Schiffahrtsgesellschaft, ne?
Wo? Föhr oder Sylt?
Von Föhr.
Ja.
Die immer so die Leute von Föhr zum Festland bringt.
Und die hat den Claim Föhr You, oder?
Fast. Aber sie ist auch, hat den gleichen Namen wie eine Rundfunkanstalt in Deutschland. Und wie heißt. Wie heißt die wohl?
Die hat wie eine Landesrundfunkanstalt der öffentlich-rechtlichen.
Ja, den Tipp gebe ich noch.
Da ist ja bestimmt ein F dann auch drin.
Könnte sein.
Wer hat denn noch ein F in seinem Namen? Hat ja gar keiner.
Fine.
Es hat doch gar keiner mehr ein F drin.
Vielleicht ist es auch kein F.
Dann hat die, ich weiß es nicht, SWR.
SWR.
Gesellschaft Föhr.
Es ist die Wieker Dampfschiffreederei, weil Wiek ist die Hauptstadt von Föhr und somit WDR steht auf den Schiffen.
Guck mal an!
Als kleiner Fine war ich total aufgeregt, weil wir mit dem WDR nach Föhr gefahren sind.
Ja. Ich finde, weißt du, was ich toll finde? Hm? Wie wir uns heute ergänzen. Welcher frühere WDR-Intendant hat seinen 90. Geburtstag gefeiert?
Seinen 90. Geburtstag. Ja. Es ist nicht Friede Springer.
Nein.
Es ist Friedrich Nowotny.
Ja. Und er hat da geschrieben über die Printmedien, jetzt zu seinem 90. Geburtstag, hat geschrieben, wenn ich mir die Printmedien anschaue, dann laufen mir Schauer über den Rücken. Das, was sich da zusammenschrumpft, ist erschreckend und mit Sicherheit keine Zukunftssicherung der Meinungsfreiheit.
Ui. Keine Kritik hier zur Konzentration im Medienbiz, so in der Printlandschaft. Ich habe heute, also es ist ja echt interessant, wir haben das Newscamp schon erwähnt ja heute. Und da habe ich einen Tweet gesehen, wie dort eine Speakerin von einem US-Nachrichtenunternehmen ein Konzept vorgestellt hat, das heißt Thursdays Off. Und zwar ist es so, dass jeden Donnerstag jeder Mitarbeiter 4 Stunden bekommt, wo er darüber nachdenken kann, was das Unternehmen in einem Jahr dann tatsächlich machen sollte. Also zu sagen, und da war die Botschaft, Innovation braucht Zeit. Und das ist ja auch etwas, das hat, glaube ich, dieses eine Unternehmen aus den USA nicht selber für sich entdeckt.
Dieses Google-Prinzip auch so, ein Fünftel der Arbeitszeit.
Richtig, genau.
Und das zwar, war das schon die Antwort?
Nein. Ich wollte von dir wissen, Google hat das ja auch schon gemacht, das hat so Seitenprojekte.
An welchem Wochentag?
Konnte. Und ich wollte wissen, wie hieß dieses Projekt intern bei Google? Da ist ja Gmail dabei entstanden, das war auch so ein Seitenprojekt, Google Maps, Twitter, Slack, Groupon.
Hieß das nicht?
Alles, also Slack und Groupon sind jetzt, Twitter sind jetzt nicht bei Google, aber das waren auch Seitenprojekte. Aber wie hat man das bei Google intern genannt?
Plus X, kann das sein?
Nein.
Verdammt.
20% Projekte waren das, weil nämlich 20% der Arbeitszeit eines Entwicklers konnte.
Ja, und da sagt man immer, nimm nie den ersten Gedanken.
Mhm.
So, wie viel Geld
viel
haben die Datenschutzbehörden in Deutschland seit einem Jahr etwa, also Ende Mai 2018, an Datenschutzgrundverordnungsbußgeldern eingetrieben?
Bitte verwechseln Sie nicht Bußgeld und Bußgeld.
Bußgeld ist billiger.
Ja.
280.
180.000 würde ich sagen.
180.000? Mhm. Ich habe nicht gesagt, wie viel du daneben liegst, aber hätte ich es gesagt, wärst du immer noch zu sehr daneben. Mhm. Es waren 449.000.
Oh.
Ganz schön ordentlich,
ja,
oder?
Ja, aber immerhin eine sechsstellige Summe. Ich hätte eigentlich, ich dachte ja damals bei der Aufregung rund um die DSGVO-Einführung, dass das irgendwie wahnsinnig viel sind. Aber,
Millionen.
Ja, Millionen. Ja. Ich war heute bei der Jury-Sitzung vom Grimme Online Award. Ich bin ja Teil der Jury und wir haben heute die Gewinner wirklich gekürt, die dann in einem Monat ausgezeichnet werden.
Wen denn?
Und
das ist die Frage.
Das ist meine Frage. Wen denn, Dennis?
Wen denn?
Und dann sagst du ja.
Oh, je, je, je.
Nein, meine Frage ist.
Das war deine letzte Jury-Sitzung.
Ich habe vielleicht. Ja. Ach, egal, komm. Nee, also tatsächlich wollte ich von dir was anderes wissen. Seit wann gibt es eigentlich den Grimme Online Award? Aus welchem Jahr?
Das wusste ich. Hat er nicht letztes Jahr oder vorletztes 20. gefeiert? Ich sage jetzt einfach mal: 97.
97? Falsch.
Wie viel darf ich denn daneben liegen?
Das ist zu weit daneben. ist zu weit daneben. 2001 wäre die richtige Antwort gewesen.
Oh. Da war das Internet richtig groß. Krass. Ich habe gedacht, die wären sehr früh gewesen.
Ja, gut.
Ja, danke, du hast 1-0 gewonnen.
Aber tolle Gewinner. Das war schon, sind
ja,
wir durch?
Ja, du bist ein toller Gewinner.
Ah, das war, ja. Wirklich?
Ja.
War schön. Ich freue mich schon auf die kommende Woche, dann haben wir wieder, ich weiß nicht, was wir nächste Woche haben, aber ich bin mir sicher, es gibt den einen oder anderen Medienaufreger, den wir dann auch nochmal für euch aufdröseln werden.
Und es wird um Medien gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Die Spannung können wir euch nehmen. Danke fürs Zuhören. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.